Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hallo zusammen, es ist Mittwoch und ihr hört Subkutan, die Sendung bei Radio Rabe rund ums aktuelle Kulturgeschehen. Heute geht es bei uns ums Thema «Und sie kommen immer wieder, sie sind nicht tot zu kriegen. Verräter, Monster und Untote warten auf euch». Ich rede im Studio mit einer Expertin für Gothic über Motiv und Protagonisten, die im Horrorfilm immer wieder auftauchen. Ihr erfahrt, wer die besten und ethisch korrekten Gegner im Actionfilm sind. Und wir stellen euch das Theaterstück «Judas» vom Konzerttheater Bern vor.
Irgendwann wird aber auch dieses unglaubliche Leid, was dieser Mensch ja in sich trägt seit 2000 Jahren, bricht aus ihm heraus. Und ich denke, dass das die Menschen berührt, weil sie auf einmal auch einen Menschen sehen, der Judas heißt.
Der Jesus-Verräter kommt in dem Stück selber zu Wort. Er darf sich rechtfertigen und über seine Sehnsüchte und Enttäuschungen reden. Mehr darüber später in der Sendung. Schön, sind ihr bei unserer heutigen Ausgabe dabei. Für euer Mikrofon ist Evelyn Öchslin.
Subkutan.
Manche Ideen sind einfach nicht tot zu kriegen. Die von der Ganzkörpertransplantation zum Beispiel. Dabei wird der Kopf von einem toten Spender auf den Körper von einem Patienten verpflanzt. Ein italienischer Neurochirurg hat diese Idee jetzt wiederbelebt. Er findet, dass das mit dem medizinischen Fortschritt in den letzten Jahren jetzt möglich ist. Der selbsternannte Dr. Frankenstein will mit diesen Operationen schon 2017 anfangen und liefert damit gerade den Stoff für einen neuen Horrorfilm. In Horrorfilmen gibt es viele Motive, die immer wieder vorkommen. Manche, wie eben der Dr. Frankenstein und sein Monster, sind schon sehr alt. Mit meinem Studiogast Juliane Felder rede ich jetzt über diese Motive. Juliane Felder doziert an der ZHAW und bis vor kurzem auch an der Uni Bern. Sie forscht über Gothic in all seinen Formen, im Kino, in der visuellen Kultur und in Dramen und Gedicht. Juliane Felder, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo.
Du forschst ja über Gothic. Was heisst denn das und was hat das mit Horrorfilmen zu tun?
Also ich mache den Unterschied zwischen Gothic, das ist dann eher so das, was man nicht sieht, was angedeutet wird, was deshalb besonders gruselig ist, weil es speziell die Vorstellungskraft anregt, und dem Horrorfilm dem Horror auf der anderen Seite, wo es mehr darum geht, was Schockierendes zu sehen.
Ja, ein Horrorfilm, das gibt es ja schon seit der Stummfilmzeit. Welche Elemente sind denn bis heute erhalten geblieben und immer noch beliebt?
Mhm. Bestimmte Schauplätze zum Beispiel kommen immer wieder vor, ganz klassisch, zum Beispiel das Spukschloss oder Burgen mit unterirdischen Gängen, Gruften. Es können auch Wälder sein. Was wir auch immer wieder haben, ist die Nacht bzw. Dunkelheit oder Nebel. Dinge, die es einem nicht mehr ermöglichen, was klar zu sehen und deshalb wiederum die Vorstellungskraft stark angeregt wird. Im Dunkeln zum Beispiel erscheinen ja, wenn man jetzt einen Stuhl am Ende des Zimmers hat, kann er plötzlich ganz andere Formen annehmen, als er bei Tageslicht nehmen würde.
Und gibt es denn Figuren, die immer wieder auftauchen?
Mhm. Ganz typisch ist das Böse oder das monströse Andere als große Überfigur. Dann im Speziellen die Rückkehr der Toten. Da gibt es zum Beispiel dann den Vampir oder auch den Zombie. Die sind seit eh und je immer noch populär und immer populär gewesen. Was speziell beim Vampir interessant ist, ist die Wandlung. Der Vampir war ursprünglich, zum Beispiel wenn man an die Filme des deutschen Expressionismus denkt, war der Vampir etwas ganz Abscheuliches, wie auch in Bram Stokers Originalroman Dracula. Später ist der Vampir dann, man könnte fast sagen, immer weicher geworden. Bei Dracula von Todd Browning 1931 hat man dann einen sehr eleganten Aristokraten, der schon eine ganz spezielle Wirkung auf Frauen hat. Dann gibt es auch die Hammer-Filme mit Christopher Lee. Auch er ist sehr galant, kann man sagen. Später dann Interview mit einem Vampir mit Brad Pitt, da muss ich fast gar nichts zu sagen.
Und, ja, oder ein True Blood in der ganz neuen
ja,
Zeit,
ganz
wo
genau.
Vampire einfach nur noch sexy sind.
Ja, genau. Oder wenn man auch an die Twilight-Serie denkt. Genau.
Gibt es denn auch andere, so klassische Figuren, die sich gewandelt haben, die heute ganz anders dargestellt werden?
Interessant ist die Figur des Zombies. Der hat eigentlich seinen Ursprung in der afrikanisch-karibischen Voodoo-Kultur, haitianischer Volksglaube. Am Anfang, zum Beispiel in den Filmen von Jacques Tourneur, 1940er Jahre, war dann der Zombie auch immer noch an diese Kultur angelehnt. Aber wenn man dann zum Beispiel an die Romero-Filme denkt, hat sich der Zombie dann stark gewandelt. Da geht es dann eher um die kannibalistischen Triebe, die den Zombie antreiben.
Du hast jetzt gerade gesagt, woher der Zombie kommt. Und dann die anderen Sachen, die du erwähnt hast, wie Nacht und Schatten und der Vampir. Woher hat das denn seinen Ursprung?
Man kann eigentlich sehr, sehr vieles auf die überwiegend englischsprachige Schauerliteratur zurückführen, also die Gothic Novel, die im späten 18. Jahrhundert, ihren 17. Jahrhundert ihren Ursprung nimmt. Fast alle diese Motive und Themen und Tropes, wie man sagt, rühren daher und haben sich dann trotzdem immer gehalten, wandeln sich im Laufe der Zeit, aber sind halt immer noch da.
Ja, und die Art und Weise, wie man den Horror darstellt, die hat sich auch verändert. Ich erinnere jetzt mich an die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, also in den 90er Jahren, wie Scream oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die sind ja eher so, sie benutzen zwar auch die Elemente, aber sie sind eher so ein bisschen ironisch übersteigert. Was kann man denn da für eine Entwicklung beobachten, sonst noch?
Also wie du sagst, die Motive sind dann immer noch die gleichen. Manchmal wird es eben wie parodiert oder mit Ironie behandelt. Es gibt aber dann immer wieder auch die ganz klassischen Filme, die sich der ursprünglichen Motive in ganz ernster Weise annehmen. Jemand, der das so ein bisschen gemischt hat, ist vielleicht Tim Burton, der zum Beispiel in Sleepy Hollow einen Charakter hat, der eigentlich ganz ernsthaft mit der Angelegenheit umgeht, wo es eben um diesen rückkehrenden hessischen Reiter geht, den kopflosen Reiter. Aber die Hauptfigur, Johnny Depp, ist andererseits so squeamish, wie man im Englischen sagt. Also sehr empfindlich und ist immer noch ironisch dann ist
ja,
dadurch.
Genau. Okay.
Ja, oder eine Parodie wird.
Und Tim Burton, über den hast du ja geschrieben in deiner Diss. Mhm. Ist er dann ein Wiederentdecker vom Gotischen? Also oder gibt es da einen Zeitstrahl oder eine Tradition, die bis zu ihm auch so läuft?
Also was interessant ist, ist, dass er diese ganzen Motive und Themen aufgreift. Was er viel macht, und das ist sehr spannend, wenn man jetzt mal alle Tim Burton-Filme angeschaut hat, dann bedient er sich besonders dieser ganzen filmischen Motive. Also Frankenstein ist, was man so von Tim Burton hört, einer seiner Lieblingsfilme gewesen. Und zum Beispiel die brennende Windmühle aus dem 1931er Frankenstein-Film von James Whale, die kommt auch immer wieder vor. Oder zum Beispiel der Baum, ein spezieller Baum, der sehr knorrig und verzweigt ist, der taucht auch irgendwie dann immer wieder auf in seinen Filmen.
Gibt es denn auch Motive, die verschwunden sind, die eben in dieser Gothic-Tradition, die du ja untersuchst, auftauchen, aber jetzt in neueren Filmen eher nicht mehr?
Also zum Beispiel die Zombie-Figur, die in den ursprünglichen Filmen eigentlich eher als Sklave für niedere Arbeiten benutzt wurde, also zum Beispiel Mühlenarbeiten, wenn man zum Beispiel an den Film White Zombie denkt. Heute sind das dann wirklich einfach Monster, die den Menschen hinterherjagen, um ihn zu fressen sozusagen.
Und wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Zirkusfreak?
Ja,
also ich erinnere jetzt, bei American Horror Story taucht ja der Zirkusfreak wieder auf. Aber man hat ihn vorher lange nicht mehr gesehen, weil es so ein bisschen auch politisch unkorrekt ist. Mhm. Vielleicht das zeigen, also tut Der Horrorfilm muss auch immer so ein bisschen interagieren mit dem Geist von der Zeit.
Ja, das sicherlich. Es gibt immer Sachen, die zeitweilig tabu sind und dann plötzlich doch gezeigt werden können. Der Zombie zum Beispiel, um nochmal auf den Zombie zu kommen. Erst mit Romero in den 60er Jahren wurde es dann, oder war es dann okay, den Zombie wirklich als verwesenden Untoten zu zeigen. Das war vorher nicht möglich.
Wieso ist denn das nicht möglich gewesen?
War einfach ein Tabu in der Gesellschaft. Sowas konnte man auf der Leinwand nicht zeigen. Das war dann zu krass.
Ja,
und ich denke, das hat sich zum Beispiel sehr gewandelt. Was man heutzutage zeigen kann an Gewalt auf der Leinwand, es ist schon teilweise sehr krass geworden, denke ich.
Mhm. Gerade wenn man auch an die Splatter-Filme redet.
Ja, ganz
oder
genau.
Wo es dann nur noch um den verrückten Axtmörder geht und das Blut spritzt.
Genau,
und so.
Ja.
Das ist auch etwas Neues. Ja, danke vielmals für das Gespräch, Juliane Felder.
Gerne.
Das war ein Gespräch über Motiv und Themen im Horrorfilm. Bei uns geht es bei Subkutan heute ums Thema und sie sind nicht tot zu kriegen, sie kommen immer wieder. Jetzt gehört der Black Wave Bad Vibrations von Arcade Fire. Oui. Unser Redaktor, der Markus Roth, schaut gerne Actionfilme. Aber etwas stört ihn da dabei. Haben es wirklich immer alle von den Bösen verdient, vom Held so aufs Dach zu bekommen? In einem Kommentar erklärt er uns jetzt, wie wir das Problem in Zukunft lösen können.
Ich schaue ja sehr gerne Actionfilme. Ich finde es super, wenn sich unsere Heldin in die Burg vom Bösewicht hineinschleicht, sich dort durch ganze Massen von bösen Schergen durchkämpft und am Schluss natürlich die Welt rettet. Aber manchmal mache ich mir halt schon Gedanken über die ganzen bösen Schergen, die bei solchen Aktionen drunter kommen. Ich meine, warum fängt man recht, zum Beispiel für einen James Bond Bösewicht anzuschaffen? Auf so einer geheimen Unterseebasis arbeiten ja neben den Angestellten, die direkt am Welteroberer beteiligt sind, auch Reinigungspersonal und Elektromonteurinnen und Ähnliches. Haben sie die alle verdient, mit dieser geheimen Unterseebasis in die Luft gesprengt zu werden? Oder haben sie einfach in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bei einer etwas dubiosen Firma angefangen zu arbeiten? Vielleicht, weil sie ihre Familie haben müssen durchbringen mussten? Da haben die Besten von uns schon einen Kompromiss eingehen. Ich sehe ja ein, dass wir in einem Actionfilm auch jemanden sterben lassen muss. Und ich schaue ja auch irgendwie gerne zu, wenn man mit Waffen auf Wesen mit zwei Armen und Beinen schiesst. Aber gibt es nicht einen Weg, das so zu machen, dass man sich während dem Schauen nicht leicht unmoralisch und schmutzig fühlt? Doch, den gibt's. Und zwar Zombies. Zombies sind die perfekten Gegner in Actionfilmen. Sie sehen aus wie Menschen, zumindest so ähnlich, aber sie haben keine Persönlichkeit, keine Hoffnungen, keine Angst. Sie wollen nur rumwanken, Hirne fressen und nur lebendige Menschen auch zu Zombies machen. Da muss man absolut kein schlechtes Gewissen haben, sie mit brutaler Waffengewalt ins Nirvana zu befördern. Drum, ich wäre froh, wenn sie allen neuen Actionfilmen nur noch Zombies als Gegner gibt. Dann könnte ich ohne ungute Gefühle Popcorn essen und jubeln, wenn es wieder mal klopft und tätscht und rabbelt und einen ganzen Haufen Böse ihres Ende findet. Wer hat schon Mitleid mit Zombies?
Der Markus Roth zu den Zombies als politisch korrekte Gegner. Die nächste Gelegenheit, um einen Zombie-Film zu schauen, gibt es am 27. März. Dann kommt die Videospielverfilmung «Dead Rising Watchtower» in die Kinos. Zombies, die überfahren, erschossen oder sonst irgendwie unschädlich gemacht werden, inklusive.
For the gods they made.
Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Der Teufel wiederum, der hat Sympathie für den Jesus-Verräter Judas. Der kommt im Theaterstück Judas endlich mal selber zu Wort. Das Stück hat die niederländische Autorin Lotte Wekkemans geschrieben. Der Judas als christliche Ikone vom Verrat tourt aktuell durch die Kirche vom Kanton Bern. Es ist eine Produktion vom Stadttheater Bern in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. In einem einstündigen Monolog plädiert der Judas für seine Menschlichkeit und wirft damit mehr als nur ein paar Fragen auf. Unsere Redaktorin Irene Müller hat die Aufführung besucht und mit dem Judas-Darsteller Jürg Wiesbach über den brisanten Stoff geredet.
Ob da einer sei, wo ihn nicht kenne. Er steht da in einem zerfetzten, blutdurchtränkten Hemd. Die Schlinge, die er sich vor über 2000 Jahren damit erhängt hat, nur um den Hals baumelnd. Er schaut fragend durch die Reihe der Kirchenbank. Es ist der Jürg Wiesbach in der Rolle des Judas.
Dieses Synonym des Verräters, Judas, wenn man den mal zu Wort kommen lässt, das ist eine spannende Grundidee.
Ein Raufbold, sagt er als Kind, sagt Judas. Aber jetzt auch nicht, nein, das nicht. Jede Geschichte, das ist ihm wichtig, hat seinen Kontext.
In den sehr frühen Evangelien, ja, ist Judas noch gar nicht diese Gestalt, die so belastet ist. Da kommt das Wort Verrat gar nicht vor. Und je jünger die Evangelien sind, also je näher sie an unserer Zeit sind, desto mehr verfestigt sich diese Gestalt des Verräters.
Es ist ein feiner, zärtlicher, zerbrechlicher Judas, der da vor einem steht. Mit sich selber ringend, zerrissen zwischen Reue und Scham und einem Bedürfnis, seine Perspektive von der Geschichte zu erzählen. Und die Frage, den Kirchenbesucher zurückzugeben. Warum das ihn, der Verräter, in dieser Geschichte eigentlich braucht.
Natürlich könnte man sagen, Judas musste Jesus nicht verraten. Aber es wäre ja auch vorstellbar, dass er notwendig war, damit Jesus zu dem werden konnte, was er eben jetzt geworden ist. Was wäre denn dann geschehen, wenn er ihn nicht verraten hätte und wenn er nicht diesen Märtyrertod gestorben wäre am Kreuz?
Je länger der Judas seine Perspektive von der Geschichte ausleitet, wird eins deutlich. Dass er über 2000 Jahre der Sündenbock war. Der Sündenbock im Dienst der Erlösergeschichte. Und dass er jetzt langsam, aber sicher die Schnur voll hat.
Die Judas-Evangelien, die man vor kurzem jetzt gefunden hat und die ja echt sind, die wissenschaftlich untersucht wurden, die weisen ja darauf hin, dass Jesus möglicherweise an Judas den Auftrag gegeben hat. Du musst es tun, weil er sein engster Freund war. Also wir wissen es alle nicht.
Verhebt es noch, das Feindbild Judas vor dem Hintergrund? Ist die Auslegung vom Sünder und dem Gerechten für die Kirche vom 21. Jahrhundert noch zeitgemäß?
Es gibt ja in diesem Stück diese Frage, wer traut sich zu sagen, er ist für mich gestorben, er ist für meine Sünden gestorben. Ja? Und viele, wenn man danach mit den Menschen spricht, die sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass Christus für meine Sünden gestorben sein muss. Also auch bei den Mitgliedern der Kirche findet ja auch ein Umdenken statt. Und ich glaube, dieses Stück kann auch dazu beitragen, dass man bestimmte Sachen, die man immer so aufgenommen hat, sie nie hinterfragt hat, sie hinterfragt. Dass man auch diese Judas-Figur in einem anderen Licht sieht.
Aber eigentlich geht es nicht um Judas. Eigentlich geht es um Jesus. Und es geht um das gesamte christliche moralische Gerüst, das ins Wanken kommt. Und es geht um Theater, das endlich wieder mal relevant ist.
Irene Müller im Interview mit dem Schauspieler Jürg Wiesbach. Stück Judas mit ihm in der Hauptrolle läuft das nächste Mal den Samstag um 7:30 in der Heilige Geist Kirche Bern. Alle weiteren Orte und Termine findet ihr auf unserer Homepage www.rabe.ch.
Achtung, Kulturspitze!
Es ist Zeit für einen Blick in die Berner Kulturagenda. Krieg im Kopf. Im neuen Film «Krieg» von Simon Jacquemet geht es um Jugendliche, die null Bock haben. Auf der Alp schaffen sie sich eine brutale Parallelgesellschaft. Der Film ist bedrückend und geht tief. Durch seine teils verwackelten Bilder und das Fehlen von Filmmusik erinnert er an Dogma-Film. Die Vorpremiere in Anwesenheit vom Regisseur und der Protagonisten gibt es heute Abend im Kino-Kunstmuseum ab 8:30. «Krieg in Syrien». Die humanitäre Lage im Land ist dramatisch. Mehrere Millionen Menschen sind auf der Flucht. Mit dieser Thematik befasst sich jetzt eine Ausstellung in der grossen Halle in der Reitschule. Gezeigt werden Dokumentarfilme, Videokunstarbeiten und Installationen von syrischen und Schweizer Kunstschaffenden. Die Ausstellung läuft noch bis am 28. März. Und Kunst im Krieg. Zmitzt im Grauen von der Konzentrationslager vom Zweiten Weltkrieg ist trotz allem Leid und Elend auch Kunst entstanden. Zum Beispiel hat es im KZ Theresienstadt Kammermusikzirkel, Chör und ein Orchester gegeben. Das Berner Quintett I Salonisti bringt jetzt Stücke zur Aufführung, die in den Konzentrationslager entstanden sind. Sie erzählen vom Kultur- und Überlebenswillen. Premiere ist am Donnerstag, 12. März, in der Aula im Brugger, ab 7:30. Mehr Veranstaltungstipps und Artikel gibt es auf bka.ch. Die Berner Kulturagenda findet ihr auch in eurem Briefkasten als Beilage zum Anzeiger. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Die nächste Ausgabe von Subcutan gibt es in einer Woche wieder. Dann dreht sich alles ums Thema Schweizer Literatur. Bis dahin könnt ihr uns auf Facebook besuchen, liket uns und ihr erfahrt jeweils schon am Dienstag, was für Beiträge in der nächsten Sendung kommen. An der heutigen Sendung haben Markus Roth und Irene Müller mitgewirkt. Und mein Name ist Evelyn Öchslin. Schön, sind ihr bei der heutigen Subcutan-Ausgabe dabei gewesen. Ciao zusammen, macht's gut.
Subcutan.
Rabe. 95,6.